Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Der Freischütz hat demnächst wieder einmal Premiere, und zwar am 23. September im Landestheater Linz. Das Stück mit seiner Waldromantik, mit dem Jungfernkranz und dem Jägerchor ist vor allem bei Regisseuren nicht beliebt. Aber die Musik und auch die Dramaturgie hat sich über die lange Zeit seit der Uraufführung als äußerst wirkungsvoll entpuppt. Der Freischütz ist nicht umzubringen. Und es ist vielleicht aus Anlass der anstehenden Premiere einmal ganz interessant zu fragen, von wem eigentlich die Musik stammt, die da so populär geworden ist, dass man selbst im 21. Jahrhundert um das Stück nicht herumkommt. Widmen wir also den Musiksalon, zu dem ich Sie, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heiße, Karl Maria von Weber. Der Jägerchor aus dem Freischütz in der Instrumentalversion, wie sie als Introduktion am Beginn des dritten Akts steht, eine Wunschkonzertnummer par excellence. Vielleicht die populärste Nummer aus dem Freischütz von Karl Maria von Weber, der mit dieser Oper im Gedächtnis der Musikwelt haften geblieben ist. Den Freischütz kennt man und man weiß, das ist eine der wichtigsten Opern der musikalischen Romantik, vielleicht sogar die erste große Oper der musikalischen Romantik. Man weiß auch, Weber war ein bedeutender Opernmeister, der leider des Öfteren mit schlechten Libretti zu tun hatte. Deshalb kennt man von Stücken wie dem Oberon oder Oriante nur die Ouvertüren. Die sind aber brillant genug, dass sie als Konzertstücke überlebt haben. Die Texte zu diesen Opern sind so bizarr, dass für die Werke in ihrer Gesamtheit kein Platz auf den internationalen Bühnen ist. Der Freischütz aber, der wurde ein Welterfolg. Und das liegt nicht nur an den populären Liednummern wie dem Jägerchor oder dem Lied vom Jungfernkranz. Das liegt auch daran, dass Weber hier ein Musterbeispiel romantischer Oper geschaffen hat, ganz auf der Höhe der Zeit der romantischen Schauerromane und der Literatur seiner Epoche. Und da geht es ohne Hintergründigkeiten natürlich nicht ab. Musik wie der Jägerchor ist populär geworden, obwohl es in dieser Oper auch um Hintergründe und Abgründe der menschlichen Seele geht. Die Liedertafeln singen über solche Bedenken normalerweise gedankenlos hinweg. So wie man ja auch Schuberts Lindenbaum einfach ohne jene Strophe singt, in der klar wird, dass es hier nicht um eine biedermeierliche Idylle geht. Was diese Idylle stört, wird ausgemerzt. Wer solche einzelne Liedhöhepunkte aus einem Werk wie dem Freischütz herausschält, der betreibt eigentlich Dokumentenfälschung, denn der Freischütz ist deshalb großartig, weil er das Jäger- und Jungfrauen-Idyll unterminiert. Die damals so beliebte Gespensterromantik lotet ja auch in finstere Seelentiefen hinab. Das auf der Bühne zu zeigen, damit haben die Regisseure ihre liebe Not heutzutage. Aber man kann es ja auch hören, dank Webers genialer Musik. Die Abgründe der Seele, sie beginnen auch zu klingen. Und das unverändert seit 200 Jahren.
Zwei!
Der Schluss der Wolfsschluchtszene aus dem Freischütz, Höhepunkt des gesamten Werks und der Schauerromantik, die hier beschworen wird. Da werden die Freikugeln gegossen, die wilde Jagd reitet. Und man kann schon sagen, ohne diesen Karl Maria von Weber und dieser Musik wäre die deutsche Romantik nicht das geworden, was sie dann werden konnte. Allein die moderne und damals wirklich im wahrsten Sinn des Wortes unerhörte Orchesterbehandlung hat auf Richard Wagner abgefärbt. Und einem Mann wie Weber selbst war vollkommen klar, dass man diese Art von Musik nicht mehr so interpretieren konnte, wie man davor im Opernhaus vorgegangen war. Weber war nicht nur als Komponist ein Pionier. Er war auch der erste Dirigent, so wie wir ihn kennen. Der erste, der einen Taktstock, einen Dirigentenstab zur Hand genommen hat. Der Sohn des Komponisten berichtet in seiner umfangreichen Biografie seines Vaters, wie sich in jener Ära am Beginn des 19. Jahrhunderts das Gefühl für die Notwendigkeit des modernen Kapellmeisterberufs entwickelt hat. Ein Zitat: Bis dahin hatten die Dirigenten nach italienischer Weise nur am Klavier sitzend das Orchester geleitet und bloß mit der Hand in schwierigen Stellen oder bei Einsätzen den Takt sichtlich markiert. So, dass die eigentliche momentane Leitung des Orchesters wegfiel, dieses daher dem ersten Geiger zu folgen hatte. Und jede Nuancierung nach den Intentionen des Kapellmeisters, jede Unterstützung des Orchesters durch denselben, erschwert wurde. Bei der Form der italienischen Oper war dies tunlich. Die deutsche verlangte eine größere seelische Beeinflussung durch den Dirigenten. Und deshalb begann Weber, seinen bewährten Taktstock vom ersten Tage seiner Wirksamkeit zu handhaben. Obwohl auch diese Neuerung, welche die Mitglieder der Kapelle zwang, ihre Aufmerksamkeit in anstrengender Weise fortwährend zwischen ihren Partien und dem Dirigenten zu teilen, beträchtliches Murren erzeugte. Die Musiker haben also gemurrt, wie bei jeder Neuerung, aber Weber mit seinem Taktstock hat als Dirigent, wie sein Sohn schreibt, die musikalische Gestaltung seelisch beeinflusst. Ich finde, das ist eine schöne Beschreibung für das, was ein Dirigent im besten Fall tun muss. Karl Maria von Weber als Seelendoktor, Erfinder des Taktstocks. Auch darin hat ihn Richard Wagner nachgeahmt und bei ihm ist es klar, dass er prägend gewirkt hat. Die Nachwelt spricht von Richard Wagner und seiner Schrift über das Dirigieren. Von Weber weiß sie hingegen vielleicht noch, dass er mit Mozart verschwägert gewesen ist. Mozarts Ehefrau Konstanze war seine Cousine. Und übrigens, Michael Haydn, der Bruder des großen Josef, war Webers Lehrer. Das war in jenen Jahren, als die vazierende Musikerfamilie gerade in Salzburg gewesen ist. Sie hat sozusagen ihre Tourneezelte dort aufgeschlagen. Mozart war damals schon gestorben. Weber war ja Zeitgenosse Beethovens. Obwohl er selbst tatsächlich mit der Musik Mozarts mehr anfangen konnte als mit der Beethovens. Die Bedeutung des Kollegen war ihm zwar bewusst, aber die wichtigen Gattungen, die wir seit Beethoven so nennen, die Symphonie, das Streichquartett, die Klaviersonate, die waren für Weber nicht von überragender Bedeutung, mit Ausnahme vielleicht der Klaviersonate, da kommen wir noch drauf zurück. Immerhin hat Weber 2 Symphonien veröffentlicht, die erinnern allerdings viel eher an Joseph Haydn und Mozart und wären von der Zeit her gesehen eher mit den frühen Schubert-Symphonien zu vergleichen. Und wenn wir schon bei Schubert sind, der hat ja dann, allerdings einige Jahre später, mit dem Fragment seiner unvollendeten und mit der großen C-Dur-Symphonie, die die Zeitgenossen allerdings beide nicht zu hören bekommen haben, den Grundstein zur großen romantischen Symphonie gelegt. Das konnte man von Weber, anders als im Fall der Oper, nicht erwarten. Aber kommen wir noch kurz auf die Verschiebung der Wahrnehmung, die im Fall Webers stattgefunden hat, zurück. Wir kennen ihn als Wegbereiter der musikalischen Romantik. Tatsächlich war er Zeitgenosse von Beethoven. Und seine beiden Symphonien, die sind im Jahr 1807 veröffentlicht worden. Da konnte er von Beethoven gerade einmal die Eroica kennen und da wissen wir, dass er mit dem revolutionären Geist dieser Musik nicht allzu viel anfangen konnte. Wenn man das aber weiß, hört man vielleicht die hochromantische und auch hochexpressive Musik des zweiten Satzes, des langsamen Satzes der ersten Symphonie von Weber ein bisschen anders. Vielleicht steckt da doch ein bisschen Zündmaterial auch für die symphonische Romantik drin in dieser Musik. Das muss allerdings ein Interpret herausholen können. Daher jetzt bitte um Verzeihung für die Tonqualität des folgenden Beispiels. Es ist über 70 Jahre alt, aber niemand geringerer als Erich Kleiber stand damals am Pult des Orchesters des Westdeutschen Rundfunks. Und da hört man schon, was in dieser Musik steckt.
Thank you.
Das war der langsame Satz aus Karl Maria von Webers erster Symphonie. Eine Aufnahme aus den frühen 50er Jahren mit dem WDR-Orchester unter Erich Kleiber. Historisch hörbar, aber ich glaube von einer interpretatorischen Qualität, die die Dinge ein bisschen zurechtrückt. Auch wenn zugegeben die übrigen Sätze dieser Symphonie doch eher, wie das auch das Selbstverständnis eines Haydn, eines Mozart gewesen ist und auch eines frühen Schubert, Unterhaltungsmusik darstellen, Unterhaltungsmusik auf höchstem Niveau. Ein bisschen differenzierter zu betrachten wäre übrigens auch die Klaviermusik von Weber und seine Solokonzerte. Was Letztere betrifft, kann man dazu sagen, die Klarinettisten sind seit jeher glücklich darüber, dass ihnen dieser Komponist gleich zwei durchaus bedeutende Solokonzerte geschenkt hat. Eines in S-Dur und eines in F-Moll, in der tragischen Tonart von Beethovens Appassionata. Aber das hört man nur ganz kurz im ersten Satz des Stücks. Das Finale gehört schon zu den ausgelassensten Kehraussätzen, die je komponiert worden sind. Aber auch da der Meister der musikalischen Romantik. Zwischendrin, bei aller Ausgelassenheit, wird es ganz melancholisch, ein bisschen wie ein Lied ohne Worte. Oder wie könnte es beim Opernmeister Weber auch anders sein? Eine kleine melancholische Arie. Der Meister der Frühromantik mixt die Gefühle. Die Klassik hat man längst hinter sich gelassen. Wir hören Musik des Jahres 1811. Aber noch einmal muss man sagen, von der Romantik, wie sie in den Geschichtsbüchern steht, sind wir hier eigentlich noch weit entfernt. Das ist ein Zeitgenosse Beethovens, der hier Musik schreibt. Und er schreibt, das muss man doch zugeben, Musik etwa wie später Mendelssohn und Schumann. Die waren damals gerade ein Jahr alt.
Thank you.
Das war niemand geringerer als die Jazzgröße Benny Goodman und das Chicago Symphony Orchestra unter Jean Martinon mit dem Finale des F-Moll-Konzerts von Karl Maria von Weber. Typische Frühromantik vom Klang her, meisterhaft in der Formbeherrschung, das muss man ja auch dazu sagen, apropos Klassik oder Klassizismus, wie immer man will. Inhaltlich ist diese Musik immer schwärmerisch, manchmal sentimental und jedenfalls ist sie immer bei diesen Instrumentalkonzerten von Weber höchst virtuos. Das war ja die Ära der beginnenden Schaustellerei der reisenden Instrumentalsolisten. Paganini war damals bereits fast auf dem Podium, Franz Liszt ist gerade im Entstehungsjahr dieses Klarinettenkonzerts zur Welt gekommen und dessen Klaviereskapaden sind bei Weber schon zu ahnen. Natürlich nicht im Klarinettenkonzert, aber in den beiden Klavierkonzerten und einigen der Solokompositionen des brillanten Pianisten Weber für sein Instrument. Wie gesagt, im Geburtsjahr Franz Liszts ist diese Musik, die wir gerade gehört haben, entstanden. Wir müssen immer bedenken, Weber war so gut wie bei allen Dingen, die wir mit seiner Musik assoziieren, früher dran als die anderen. Die Konzerte, die er für Heinrich Josef Beermann, den virtuosen Klarinettisten, geschrieben hat, entstanden, wie gesagt, in Liszts Geburtsjahr. Und auch das, was in den Klavierkonzerten von Weber auf Mendelssohn oder Schumann vorausweist, ist komponiert worden, bevor diese beiden Komponisten geboren waren. Es gibt dann übrigens noch ein drittes Klavierkonzert von Karl Maria von Weber, das sogenannte Konzertstück. Und auch das ist eine Pionierleistung. In der Frühromantik stand ja die sogenannte Programmmusik hoch im Kurs. Bei Beethoven in der Pastorale, die ja auch irgendwie Programmmusik ist, heißt es auf dem Titelblatt noch vorsichtshalber mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. Die nächste Generation hat vor der Malerei nicht zurückgeschreckt und hat regelrechte tönende Bilderbücher veröffentlicht. Eines davon ist später die Symphonie Fantastique in 5 Sätzen von Hector Berlioz geworden. Und da geht's ja auch vom Idyll bis zum Rauschzustand. Und viel früher war wieder einmal Weber dran mit seinem Konzertstück, das er im Uraufführungsjahr des Freischütz in Berlin seiner Frau und einem Schüler vorgespielt hat am Klavier. Und da, das wissen wir vom Bericht des Schülers, hat Weber dazu eine Geschichte erzählt. Daher kennen wir genau das Programm. Da geht es um ein Burgfräulein, das auf ihren Ritter wartet, der lang schon im Kreuzzug unterwegs ist und der natürlich am Schluss des Stückes triumphal wiederkehrt. Aber mittendrin, da erleben wir eine grausige Vision. Das Burgfräulein träumt, der Ritter liege blutig auf dem Schlachtfeld von allen alleingelassen und sie sehnt sich danach, bei ihm zu sein und ihm zur Seite zu stehen. Weber gießt diesen seelischen Aufruhr, diesen Albtraum in aberwitzig virtuose Klavierpassagen und entsprechende geharnischte Orchesterklänge. Claudio Arrau war das mit seiner bahnbrechenden Aufnahme des Konzertstücks von Karl Maria von Weber mit dem Philharmonieorchester und Alceo Galliera. Arrau hat auch die erste der vier Klaviersonaten des Öfteren gespielt. Dass Weber vier Klaviersonaten komponiert hat, das wissen die wenigsten Musikfreunde. Der Verbreitung abträglich war erstens der extrem virtuose Klaviersatz, denn der Pianist Weber wollte ja brillieren vor seinem Publikum. Und außerdem hat man damals nicht davor zurückgeschreckt, einzelne Sätze, die besonders attraktiv schienen, einzeln zu publizieren. Dazu gehörte das Finale der ersten Klaviersonate, ein Perpetuum mobile von rasantestem Zuschnitt. Ein Virtuosenstück, das nur die Allergrößten wirklich bewältigen. Es wurde ungemein populär und es stand eigentlich der Verbreitung der gesamten Sonate im Weg. Die meisten Pianisten, die das rasant bewältigt haben, haben wahrscheinlich nicht einmal gewusst, dass es sich hier um den Finalsatz einer viersätzigen Sonate handelt. Das war noch einmal Claudio Arrau mit Musik von Weber. Virtuose Musik am Beginn des Zeitalters der hexenmeisterischen Instrumentalsolisten. Natürlich haben die Weber-Sonaten mit den gleichzeitig entstandenen einschlägigen Werken von Beethoven wenig gemein. Aber vieles ist wie beim Konzertstück für Klavier und Orchester. Da hat man das Gefühl, der Komponist erzählt uns Geschichten. Das gilt übrigens auch für sein populärstes Werk, jenseits des Freischütz, die Aufforderung zum Tanz. Auch das ein virtuoses Klavierstück und das hat eine Rahmenhandlung, die ganz eindeutig davon handelt, dass ein junger Mann im Ballsaal auf eine junge Dame zugeht, sie zum Tanz auffordert. Wir hören seine Aufforderung, wir hören ihre charmant vorgetragene Antwort und dann tanzen die beiden. Und am Schluss führt der junge Mann die Dame wieder zurück an ihren Platz. Zwischendrin tanzen sie miteinander einen Walzer. Und zwar einen Walzer, wie wir ihn kennen. Mit 5 großen Teilen zu jeweils 2 Walzermelodien. Und wenn wir jetzt bedenken, dass diese Walzer-Tondichtung mit Introduktion und Finale im Jahr 1819 entstanden ist und dass sie eigentlich das Urbild dessen darstellt, was wir als Wiener Walzer bezeichnen, also eine Introduktion, 5 Walzer aus 2 Walzermelodien und ein Finale, dann kann man nicht umhin, Karl Maria von Weber wiederum Pionierstatus zuzubilligen. 1819. Die Gründerväter des Wiener Walzers, Josef Lanner und Johann Strauss, Vater, sind 5 Jahre später erst zum ersten Mal in Wiener Vorstadtlokalen zusammengekommen, um miteinander zu musizieren. Was die Söhne von Johann Strauss dann der Welt geschenkt haben, ist formal von Weber grundgelegt worden. Das hört man in Wien nicht gern, es ist aber so. Die Welt hat vom Vorhandensein der Aufforderung zum Tanz erfahren, weil Hector Berlioz im Jahr 1841 für die Pariser Oper eine Balletteinlage für den Freischütz gesucht hat. Ohne Ballett geht ja an der Pariser Grand Opera nichts, also hat Berlioz die Aufforderung zum Tanz orchestriert. Virtuos, wie immer, keiner konnte so gut mit dem Orchester umgehen wie er. Und als brillante Orchestermusik, als kleine Walzer-Tondichtung, hat die Welt jenes Werk kennen und lieben gelernt, das neben dem Freischütz Webers populärstes werden sollte.
Thank you.
das Londoner Philharmonia Orchestra unter Herbert von Karajans Leitung mit der Aufforderung zum Tanz. Karl Maria von Weber orchestriert von Hector Berlioz. Es gäbe noch viel zu sagen zum Vorreiter- und Pionierstatus dieses Karl Maria von Weber. Vielleicht, meine Damen und Herren, war dieser Podcast eine kleine Anregung für Sie, sich ein bisschen umzuschauen und umzuhören. Jedenfalls aber soll es eine Anregung sein, wieder einmal den Freischütz zu besuchen. Zu Recht eine der wichtigsten Opern im großen Repertoire und ab 23. September in Linz auf dem Programm. Damit danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.